2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist in Magdeburg geboren, wo sie auch das Handballspielen erlernte. Sie wurde mit der Beachhandball-Nationalmannschaft zweimal Europameister und zweimal Weltmeister. Bei den letzten WM-Erfolg 2024 wurde sie ins All-Star-Team als beste Abwehrspielerin berufen. Herzlich willkommen, Lucy Marie Kretschmer. Ja, hallo Lucy, wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist.
Hi, ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch sein darf.
Ja, die Saison ist in vollem Gange. Wie geht's dir aktuell?
Ja, ganz gut. Schwierigen Saisonstart gehabt. Nach der letzten Saison, die auch sehr, sehr gut lief, war es nicht ganz so einfach, da auch wieder so in seinen Trotz so reinzukommen. Aber jetzt mittlerweile, denke ich, sind wir in der Liga auch angekommen, im neuen Spielsystem auch. Und sind, glaube ich, jetzt in der Liga drin, würde ich sagen.
Du wurdest jetzt in diesem Jahr bei der Beach-Handball-WM ins All-Star-Team gewählt, als beste Abwehrspielerin. Ist das eine Position, die dir besonders liegt?
Im Beachen auf jeden Fall. Also das ist meine Spezialistenposition. Da wechseln wir immer Angriff und Abwehrspieler. Und da bin ich quasi nur Abwehrspieler. Und in der Halle würde ich sagen, ist es immer so phasenweise. Es ist wie so eine Achterbahn der Gefühle. Früher habe ich Abwehr gehasst, dann hatte ich eine Zeit, wo ich Abwehr geliebt habe, nur Abwehr gespielt habe. Und jetzt mittlerweile würde ich sagen, habe ich ein ganz gutes Mittelding gefunden, dass ich beides ganz gerne mag.
Was macht den Unterschied? Wo sagst du, wo ist der Unterschied dann zwischen Halle und Sand?
In der Halle, da gibt es halt aufs Maul. Das ist halt was mir halt nicht so gut liegt, also dieser Körperkontakt, sondern bei mir ist eher so immer so ein bisschen dieses Antizipative, so Passwege zustellen, was halt im Beachen mir zugutekommt. Aber in der Halle würde ich mir da schon wünschen, dass ich da das ein oder andere Mal, anstatt mich da in den Passweg stellen zu wollen, vielleicht einfach mal zumacht. Das ist schon manchmal nicht ganz so einfach.
Ich habe jetzt gerade das All-Star-Team angesprochen, also ich möchte auch erstmal gratulieren. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ihr habt in den letzten Jahren seid ihr zweimal Europameister, zweimal Weltmeister gewonnen, ist das richtig?
Jo, genau.
Also großen Respekt, super. Ich habe mir das Finale, ich glaube 23 angeguckt, das im Beachhandball nennt man das dann 4 Meter werfen oder Penalty werfen?
Penalty werfen.
Habt ihr ein Penalty werfen gewonnen?
Ja.
Und habe ich das jetzt noch richtig in Erinnerung, dass du in der letzten Szene irgendwie mit involviert warst?
Ja, das ist halt meistens so, dass du machst ja halt eine Pirouette oder einen Camper für 2 Punkte und einen normalen Wurf halt für 1 Punkt. Und wenn wir halt schon davor einen verteidigt haben, also jede Mannschaft hat eigentlich 5 Werfer, aber wenn wir davor schon einen verteidigt haben, dann kann man quasi im 4. oder im 5. auf einfachen Punkt quasi gehen und dann normal werfen, wie man uns auch aus der Halle kennt. Und da bin ich halt meistens da der Schütze dafür. Und ich will jetzt nicht sagen, die meisten immer, ja, und der entscheidende Treffer und Lucy Kretschmer hält dies, das. Aber ich sag mal so, hätten wir es davor nicht verteidigt und hätten davor die anderen nicht die Zweier gemacht, dann wäre ich gar nicht in der Position, den werfen zu können. Und wenn ich mal einen Zweier werfen müsste, das würde dann nicht so gut ausgehen. Deswegen ist das schon eine sehr dankbare Situation, weil man kann auch nichts verlieren. Wenn ich nicht treffe, dann haben wir nicht verloren, sondern geht es einfach nur weiter. Das ist schon auch immer ganz gut, auch fürs eigene Gefühl. Aber wenn man den reinmacht, dann ist es vorbei und das ist dann umso schöner.
Jetzt meine Frage, wie wird man denn Beach-Nationalspielerin?
Ich rede so von früher, als wäre das so 30 Jahre her.
Du redest mit alten Männern, also da redet man gerne mal von früher.
Euer Früher ist halt ein anderes als meins.
Das stimmt.
Früher, also bei mir vor 14 Jahren jetzt, wo ich mit dem Beachhandball angefangen habe, ja vor 10 Jahren ungefähr, ging das halt einfach so, dass der Nationaltrainer Alex Novakovic, der jetzt auch heute noch Nationaltrainer ist, einfach die Spielerin in der Halle gesehen hat und gesagt hat so, okay, das würde ganz gut passen, du hättest so diesen Beach-Vibe, du hast die technischen Voraussetzungen dafür, willst du nicht mal halt zum Lehrgang kommen. So hat es angefangen, jetzt mittlerweile mit der Professionalisierung im Beachhandball auch, wo das auch immer weiter vorangeschritten ist, auch im DHB jetzt weiter verankert ist, gibt es jetzt auch schon so Sichtungsprozesse, wo dann halt quasi die Mannschaften mit ihren Landesauswahlen dann auch zu so einer Beachhandball-Trophy fahren, wo dann so die Trainer, die Nationaltrainer mit dabei sind und da sichten und da eben auch für die U-Nationalmannschaften auch schon ihre Mannschaften zusammenstellen. Genau so ist es jetzt mittlerweile.
Aber gibt es da eine Altersgrenze? Weil wir beide wurden nie gefragt, ob wir Beachhandball spielen wollen.
Also jetzt, wenn ihr das ansprecht und andere Leute das hören würden, würde ich den Hörer nicht auf lautlos stellen.
Okay, also du bringst uns so ins Spiel, das ist sehr schön.
Ja, Henning, ich glaube als Torhüter vor allem, ja, da ist man nie zu alt dafür.
Danke.
Das heißt, ich denke, dass du schon eine gute Figur auf dem Sand hast.
Vielen Dank. Du hast gerade von der Professionalisierung gesprochen. Was bedeutet das, dass es zu Beginn deiner Beachhandballkarriere in der Pause dann Gerstenkalt-Schalen gab? Oder wie kann man sich die Professionalisierung im Beachhandball vorstellen?
Ja, also wo wir angefangen haben, da war echt sehr, sehr vieles noch super am Anfang. Also wir haben teilweise, wir erinnern uns da echt sehr, sehr gern zurück, weil da haben wir nicht mal ein Hotel gehabt, sondern haben in so Jugendherbergen, in so Doppelstockbetten, wie so in der Kaserne mäßig geschlafen und sind dann da zu Fuß zum Platz darüber gelaufen, waren immer in Ismaning, weil das halt auch das Günstigste war, weil dort der Stützpunkt auch war von den Brüdern, die dort trainiert haben oder die ihren Platz dort haben. Und jetzt mittlerweile merkt man schon, okay, die Turniere werden besser organisiert. Wir müssen jetzt nicht mehr Flüge aus eigener Tasche zum Beispiel bezahlen, was früher in der Jugend manchmal vorgekommen ist, wo man einfach weniger Unterstützung vom DHB auch bekommen hat, sondern da stehen die jetzt voll hinter uns. Wir haben jetzt mit dem Sieg der World Games, sind wir auch offiziell jetzt im DOSB. Da gibt es ja immer so verschiedene Fördertöpfe, die dann nach bestimmten Erreichen von Medaillenplätzen dann auch aufgestockt werden. Da sind wir dann jetzt auch in den nächsten Schritt gekommen, wo wir dann auch finanziell nochmal unterstützt werden können, was uns dadurch hilft, dass wir einfach mehr Lehrgänge auch zusammen haben können, mehr Möglichkeiten haben, auch Testspiele, Turniere mit anderen Mannschaften zu spielen, was dann natürlich auch das Sportliche bedingt. Also ich glaube, das ist so das eine bedingt das andere. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, wir sind noch nicht da, wo wir hinkommen wollen. Also da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass es da noch Luft nach oben gibt. Aber von dem, wo wir angefangen haben, ist es schon echt eine riesige Entwicklung. Ja, ich glaube, ich bin da auch echt froh, da Teil davon zu sein und das alles auch so von Anfang an quasi miterlebt zu haben.
Wie viele Lehrgänge gibt es denn im Jahr? Oder finden die nur im Sommer statt? Weil im Winter stelle ich mir das eigentlich sehr schwierig vor.
Ja, im Winter ist es sehr kalt. Wir sind in Witten, in der Nähe von Dortmund, sind wir meistens in so einer Beachhalle, wo auch Beachvolleyball gespielt wird. Und da haben wir dann Indoor quasi so unseren Lehrgang, wo dann beheizt wird und so. Das gilt aber leider nicht für den Sand. Das ist dann schon sehr mies, wenn man dann merkt, okay, jetzt ist mittlerweile die Temperatur ganz gut und dann steigt man in den Sand und dann frieren einem die Füße ab. Aber genau, wir haben meistens im November, Dezember einen Lehrgang oder zwei, was wir auch dieses Jahr haben. Jetzt fliegen wir im November nach Doha zur Global Tour. Das ist so zum Global Tour-Finale, kann man auch machen. Ja, da beschwert sich keiner über das Wetter. Genau, und dann fängt es dann meistens so wieder im März an und dann kommt dann die Hochphase, wo wir dann März, Mai meistens noch und dann Juni, Juli, August ist dann komplett Beachzeit.
Was sind die größten Unterschiede aus deiner Sicht zwischen Beach- und Hallenhandball? Also außer, dass ihr vielleicht kein Harz benutzt beim Beachhandball?
Aber es geht halt einfach echt viel schneller. Also du musst viel, viel schneller schalten, weil einfach die Angriffs- und Abwehrsequenzen viel, viel kürzer gehen. Dann müssen ja die aus dem Angriff, die gerade drin waren und ein Tor erzielt haben oder nicht, alle rauswechseln, damit alle hinten reinwechseln können. Und das sind halt, du hast super kurze Sequenzen, das sind meistens, weiß nicht, 20, 30 Sekunden, wo du halt voll fokussiert sein musst. Dann sitzt du wieder draußen, wenn der Angriff gerade drin ist und kannst aber nicht abschalten, sondern musst quasi schon wieder auch mit deinen Abwehrleuten hinten überlegen, okay, wen lassen wir als nächstes werfen, was können wir machen, wie können wir denen irgendwie eine Falle stellen, dass wir jetzt den Ball dann bekommen. Also das ist echt sowas, wo du nie so kurz Pause hast. Selbst wenn ein Freiwurf ist, ist es nicht so wie eine Halle, okay, Wischer, komm mal hier und dann kannst du mal kurz durchatmen, vielleicht mal kurz zur Bank eine Flasche holen gehen. Sondern du bist halt die 20 Minuten, die du hast, bist du halt echt voll unter Strom.
Es geht ja, glaube ich, auch immer darum, ich sage mal, junge Menschen zu einer Sportart zu holen. Glaubst du, das ist ein einfacher Einstieg, jemanden den Handball näher zu bringen?
Ich finde, dass es für Kinder echt eine super Option ist, einfach variabler auch zu werden. Also vor allem auch im Sommer, wenn die Kinder Sommerferien haben, ist es meistens so, dass sie in der Halle einfach keine Angebote haben. Meistens vielleicht so Kinderferiencamps oder so, aber dass einfach die Vereine selber sagen, ja okay, wir kriegen auch keine Hallenzeit und in den Ferien macht mal euer Ding. Aber ich finde, viele Vereine haben das jetzt auch mittlerweile verankert, dass sie auch in der Sommerpause oder auch wenn es dann wieder losgeht, anstatt immer nur Vorbereitungen zu machen. Ich meine, mit Kindern kannst du ja nicht so auf die Tatanbahn gehen, das ist eher, ja, macht eher wenig Sinn. Dann gehst du halt mit denen raus in den Sand und schulst die halt dort. Und ich finde, das ist technisch, hilft das den Kindern super weiter, einfach weil du viel Körpergefühl haben musst mit den Pirouetten, mit den Camperpässen einfach auch. Und es schult auch, finde ich, so ein bisschen so das taktische Vermögen. Also du bist immer im Angriff in Überzahl, du musst immer die Situation erkennen, okay, wer ist jetzt frei, wen kann ich jetzt anspielen, wo ist die beste Situation? Und ich glaube, das ist jetzt nicht komplett weg, also dass man jetzt sagt, okay, die Kinder werden Beachhandballer und fangen so damit an, sondern einfach zusätzlich zum Handball denke ich, dass das super ist für die und dass es denen auch echt Spaß macht.
Welche größten Unterschiede gibt es denn beim Foulspiel? Gibt es da irgendwie auch rote Karten oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, also das Foulspiel in Beachen ist echt super, super streng. Also du kannst zwei Hinausstellungen bekommen und bei der zweiten bist du quasi raus. Also du kriegst ja gelbe Karte, wie im Fußball kannst du es ein bisschen vergleichen, nur dass es halt viel, viel früher passiert. Also du hast irgendwie aus Versehen einen Kontakt im Gesicht, rutschst irgendwie ab, guckst nicht hin, landest dann irgendwie beim Blocken auf dem Gegenspieler. Dann bist du schon mit einer Hinausstellung raus und die schränkt dich halt schon super ein. Also dann bist du schon, genau, sowas auch. Dann merkst du schon direkt, okay, ich muss mich zurückhalten, weil wenn ich halt jetzt rausfliege, wir sind halt auch bei einem Turnier, in einem Spiel sind wir nur zu zehnt und davon sind vielleicht zwei Torhüter, dann sind vier Angreifer und dann hast du meistens nicht mehr viel Spielraum, dann musst du schon anfangen zu rotieren. Deswegen, wenn du am Anfang des Spiels eine Hinausstellung bekommen hast, ist es schon echt blöd, weil du halt nicht mehr mit diesem normalen Spielstil spielen kannst, den du halt sonst hast. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und es sind halt minimale Kontakte, sind halt schon, ja, verboten.
Also Freiwurf ist nicht erlaubt. Ganz normales
Freiwurf
Zumachen.
festmachen, da bist du schnell raus. Aber das sieht man so bei ein paar Beach-Turnieren, wo ich auch mal zugeschaut habe, sieht man das schon öfter. Da muss ich dann manchmal mir die Augen zuhalten. Aber im normalen Beachhandball, sage ich mal so, ist es nicht erlaubt. Nee.
Also aus Versehen Kontakte, das ist bei Christian auch öfters passiert, im normalen Hallenhandball. Das wäre mal ein
Aus
Vorteil für dich in
Versehen.
der Sportart, du würdest dann relativ schnell draußen sein. Also du könntest eigentlich hin und her laufen, dauerhaft, und nach 4, 5 Minuten wäre dann schon fast Schluss
Ist
für
ja
dich, oder?
vorbei.
Wie ist das, wenn ich dann beim Tempogegenstoß auf dem Torhüter lande mit meinem Ellenbogen? Wie ist das dann?
Aus Versehen,
Aus Versehen.
Aus Versehen. Ja gut, wenn das so wie deine Interpretation immer war, aus Versehen war, dann könntest du vielleicht noch gut wegkommen, aber
was soll
nee,
das
sonst
jetzt
eigentlich.
heißen? Hast du das
Ich
Magdeburg-Trikot
finde, du
gerade drunter, oder
interpretierst
was
das
ist da
sehr, sehr
los?
gut.
Nein, nein, nein. Nein, ich habe damit nichts zu tun.
Was du hier für einen Ruf hast, echt, kann ich gar nicht verstehen. Christian, möchtest du die nächste Frage stellen?
Nee, ich bin jetzt gerade sprachlos. Sprachlos. Also habe ich gesehen, dass du bei den Minga Turtles aktiv bist. Jetzt ist mir ist die Frage, Minga, bedeutet das München oder wie darf ich Minga verstehen?
Ja, genau. Also unser Ursprung quasi des Vereins liegt in München. Dort, ja, waren halt die meisten, die halt dort aus der Region kamen und dann haben die den Verein gegründet. Und jetzt mittlerweile sind wir eigentlich relativ wild über Deutschland verteilt. Aber ich sag mal so, generell der Ursprung des Vereins da ist relativ irrelevant, weil das ist unser Team für die German Beach Open, also für die deutsche Tour quasi, deutsche Meisterschaft. Und wir kommen eigentlich gar nicht so, wie man es von normalen Mannschaften kennt, halt so im regelmäßigen Takt zusammen und trainieren, sondern wir verbringen eigentlich die Beach-Saison dann von Mai bis Juli zusammen und spielen halt dann die Turniere. Das ist unser Training zusammen und wir haben auch relativ viele aus der Nationalmannschaft, also aus dem Kader der Nationalmannschaft und da kennen wir uns halt eigentlich schon super gut, kennen uns schon auch mittlerweile seit Jahren. Deswegen wird das Training meist hinten angestellt und wenn wir dann zusammenkommen, ist es dann meistens zu den Turnieren, ja.
Also das heißt, nach der klassischen Hallenhandballsaison spielst du dann für die Minga Turtles, verstehe ich das richtig?
Im besten Fall schon.
Okay.
Jetzt die letzten Jahre war es halt so gewesen, dass unsere Sommerpause geht 6 Wochen und meistens ist es 2 Wochen Großturnier und dann noch eine Woche Vorbereitung. Das heißt, 3 Wochen davon gehen weg. Wenn ich dann noch auf jedes Beachturnier gehen würde, was es dann im Sommer gibt, ja, bin ich dann halt quasi im Juli wieder zurück, wenn die Mannschaft zusammenkommt und hatte halt gar keine Pause. Deswegen ja, war jetzt die German Beach Tour war jetzt ein bisschen hinten angestellt, jetzt die letzten 2-3 Jahre, einfach weil ich es sonst nicht schaffen würde. Genau, aber sonst natürlich ist das der normale Ablauf, dass man dann im Sommer die Tour spielt. Aber für uns Nationalspieler ist es immer ein bisschen schwierig, weil die Zeit, die wir dann haben, nutzen wir dann auch gerne, um einfach mal abzuschalten und mal in Urlaub zu fahren. Und da bleibt leider nicht mehr viel Zeit für die Turniere.
Und was ist, wenn der Herr Gaugisch jetzt bei dir anruft? Wie ist dann die Lage?
Priorisierung.
Ja, ich sag mal so, also ich bin in allererster Hand bin ich Handballerin in der Halle. Also damit verdiene ich mein Geld, das ist mein Job, das ist das, was ich seitdem ich ein Kind mache. Genau, das ist halt für mich halt, ja, mein Leben, es hört sich immer so plump an, aber ist halt einfach so. Und wenn das kommen sollte, dann natürlich, das ist der Traum von jedem Kind, einmal im Nationalshirt aufzulaufen und dort dabei zu sein. Da würde ich auf jeden Fall dort mein Fokus auch drauf legen. Vor allem auch, weil im Beachhandball gibt es nichts mehr, was gewonnen werden kann. Da haben wir jetzt mittlerweile schon alles.
Ganz schön überheblich, ja, du.
Ich wusste, dass mir das wieder so umgedreht wird.
Ne? Ja, natürlich. Zweimal ist kein Mal. Kommen wir jetzt drittes Mal auf.
Das habe ich bei einem Mal schon von meinem Papa gehört. Also ich merke, ihr seid da relativ ähnlich.
Ja, die alten Männer. Naja.
Du, nee, das genau, war die Retourkutsche für das okay, für die Wahrheit. Okay, für die
Wahrheit. Nee, aber natürlich ist es halt auch mein persönlicher Traum, auch den Beachhandball dann auch zu Olympia zu bringen. Also wenn man halt den Weg von Anfang an mitgemacht hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch so dann auch den internationalen Weg, dann sagt man auch, okay, jetzt will ich halt auch den Weg bis zum letzten Schritt quasi gehen, weil das ist der letzte Schritt, den die Sportart braucht, um quasi richtig groß zu werden. Aber ja, natürlich würde ich dann niemals Nein sagen.
Du hast gerade Olympia und Beachhandball angesprochen. Gibt es da Infos von deiner Seite, wie wahrscheinlich das ist, dass Beachhandball olympisch wird?
Ja, ich sag mal so, LA ist ja die nächste Ausgabe, 28. Und das Problem ist halt oft, dass du halt zwei Möglichkeiten hast, dich für Olympia zu qualifizieren als Sportart. Einmal über den Ausrichter, einmal über den IOC. Und genau, der IOC hat halt quasi oder argumentiert immer so, dass dass sie halt schon eine Variante von Handball haben. Das ist halt der Hallenhandball in den Sommerolympischen Spielen. Deswegen sind die da jetzt nicht so die allerersten, die da schreien, ja, okay, lass das machen. Und der Ausrichter USA, die sind halt jetzt mit super, super vielen neuen Mannschaftssportarten dort bedient. Sei es Flag Football oder Lacrosse jetzt wieder mit drin, wo halt das olympische Dorf einfach aus allen Nähten platzt. Und man muss halt schon sagen, wenn wir dann halt da mit in dem Turnier noch wären, sind es 10 Mannschaften Frauen, 10 Mannschaften Männer, 10 Spieler pro Team. Und da kommt halt schon nochmal eine ordentliche Masse zusammen. Deswegen, ich sag mal so, die Chance ist nicht komplett weg, so bei 0%, aber ich würde sie so bei so 5% sehen, dass es 28 schon klappt, weil ja einfach dadurch, dass halt so viele andere Sportarten noch mit aufgenommen wurden, die halt echt groß sind, jetzt nicht so wie dieses Jahr in Paris, wo eine gute Chance gewesen wäre mit Breakdance, wo wenig Sportler sind oder BMX oder was weiß ich. Genau, da ist jetzt die Chance relativ schwierig, wobei ich mir das eigentlich echt perfekt vorgestellt habe. Da am Venice Beach dort da ein Stadion aufzubauen, neben den Beachvolleyballern vielleicht, dort mit der besten Kulisse, die man eigentlich haben kann. Aber gut, da bin ich wahrscheinlich zu sehr Romantikerin, als dass das wirklich passieren wird.
Also wir kommentieren das gerne, oder?
Christian? Eigentlich habe ich gedacht, dass du das Maskottchen dort bist vor Ort.
Ich?
So bei 35 Grad ist und so.
Oh ja, super.
So ein Kostüm da drin. Jetzt habe ich den Begriff Linienspielerin gelesen. Ist das die Person, die ganze Zeit laufen muss? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Nee, zum Glück nicht. das ist quasi die Kreisspielerin. Also du musst dir das vorstellen. Aufstellung ist halt so, 3 Leute stehen meistens so im Rückraum quasi. Da hast du einen Spezialisten, der dieses andere Hemd anhat, der halt normal werfen darf und meistens so der Verteiler ist. Dann hast du einen Left Wing, einen Right Wing, die halt von außen die Pirouetten und die Camper springen. Und in der Mitte hast du nochmal einen Kreisläufer. Das ist meistens so ein großer Leuchtturm, damit er halt gut angespielt werden kann. Auch bei uns mit Isi Kattner, die da weit über der 1,90 liegt. Sie sagt immer nein. Aber genau, dies ist bei uns und das ist die Linienspielerin quasi.
Das wäre auch für uns groß, also über 1,90. Gut. Lucy, du bist ja nicht weit weg von uns. Du spielst in Bensheim-Auerbach in der ersten Liga. Wie läuft es da? Wie bist du da zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, mit deiner Leistung?
Ich bin jetzt mein drittes Jahr da und ich sag mal so, das erste Jahr ist ja immer so, sag mal so, da muss man ein bisschen reinkommen. So war das auch bei mir. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da angekommen bin, bis ich so ein bisschen auch meine Rolle, meinen Weg auch so gefunden habe. Das hat sich dann im zweiten Jahr massiv verbessert. Also die Saison lief wirklich sehr, sehr gut. Es war auch unsere erste Euroleague-Saison, weil wir ja im ersten Jahr sind wir ins Final vorgekommen und haben uns dann halt durch den Vize-Pokalsieger quasi für die European League qualifiziert, was eine echt coole Erfahrung auch war. Also das habe ich auch gesagt, ich würde in meinem Leben gerne mal international spielen wollen. Ja, und das hat sich dann im kommenden Jahr erfüllt und das war echt cool, auch wenn wir da teilweise ordentlich auf den Sack gekriegt haben, war das mal eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Und ja, die Mannschaft, ich glaube, das ist in der Liga relativ bekannt. Das ist eine Mannschaft, die viel Bock macht, die viel Spaß macht und auch einfach die nötige Lockerheit mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, was mir super wichtig ist, dass man dann nicht auf Krampf sagt, okay, Handball, Handball, Handball und wehe, einer lacht mal im Training oder irgendwie jemand hat mal Spaß. Das wäre überhaupt nichts für mich, sondern das ist wirklich so ein guter Mix einfach aus allem. Und ich fühle mich deswegen in der Mannschaft super wohl. Ich habe die Mädels super gern und das harmoniert auch auf dem Spielfeld gut. Ja, jetzt wie gesagt, habe ich ja schon vorhin angesprochen, der Saisonstart diese Saison war ein bisschen schwierig. Wenn du letzte Saison mit dem Vizemeistertitel, wo niemand mitgerechnet hat, mit der einem guten Abschneiden in der Euroleague, wo niemand mitgerechnet hat, wenn du da halt dann in eine neue Saison kommst, bist du irgendwie ein bisschen leer. Also das ist so, okay, was willst du noch erreichen? Weil Ludwigsburg und die sind halt meistens der absolute Favorit, die eigentlich als Dauermeister gelten die letzten Jahre. Und dann denkst du dir so, okay, der Vizemeister ist eigentlich der kleine Meister. So, und du kannst eigentlich nicht weiter nach oben gehen. Das ist so der Gedanke, den du da hast. Und dann sind wir alle nach der Saisonpause wieder im Training angekommen. Und man hat echt so gemerkt, so ein bisschen war die Luft raus. Eigentlich kommst du hin und sagst, ey, geil, jetzt lass dieses Jahr richtig angreifen und wir haben Bock. Aber wir kamen irgendwie alle an und es war so, ey, lass uns nochmal in die Zeit zurückversetzen. Wie schön war das? Was eine tolle Saison. Und wie sollen wir das jetzt noch toppen? So. Genau, das war so ein bisschen so dieser Anfangsblues, den wir hatten, aber jetzt mittlerweile auch mit dem Sieg gegen den THC, hat erstmal angefangen mit dem Sieg im Pokal gegen Rosengarten, wo wir dann ein Torfestival abgeschossen haben. Gut, war ein Zweitligist, aber das hat, glaube ich, so
schon wieder überheblich.
So hör doch auf, mir jeden Wort im Mund umzudrehen.
Beim Christian musst du aufpassen, da ist jede Kleinigkeit.
Hätte ich es nicht gesagt, wäre es so gewesen, naja, aber auch nur ein Zweitligist, ne? Müssen wir jetzt auch mal nicht übertreiben. Ja?
Was du sagst, es ist verkehrt, der Christian dreht's. Ja.
So, also nochmal. Ja, wir haben uns Selbstvertrauen geholt gegen Rosengarten im Pokal, Ende, unkommentiert. Und dann gegen Buxtehude, genau in Buxtehude und jetzt gegen THC dann auch. Und das waren schon auch Siege, die wichtig waren für uns, einfach um auch zu sehen, okay, es geht doch. Also wir haben es nicht verlernt. Wir sind nicht schlechter als letztes Jahr, sondern wir können jetzt den Weg weitergehen. Genau, und ich glaube, alle freuen sich von uns dann auch auf Januar, Februar, wenn es dann auch in der Euroleague bei uns losgeht, weil ja bis jetzt noch die Quali-Runden sind. Weil das war schon echt cool, da so rumzureisen und da einfach auch nochmal was von anderen Nationen mitzunehmen. Genau, deswegen, ich glaube, die Saison wird cool, auch wenn es keiner von uns einschätzen kann, wie es am Ende wird, wegen dem Playoff-Modus, der jetzt neu bei uns ist. Aber ja, wir sind jetzt in allen drei Wettbewerben noch drin, Bundesliga, Euroleague und DHB-Pokal. Dann schauen wir einfach mal, was die Saison so bringt.
Ich habe Bensheim-Auerbach immer so als erste Profiliga-Partymannschaft in Erinnerung, die gerne mal auf Mallorca war. Ist das noch so der Fall oder ist die Professionalität doch jetzt mehr gewachsen?
Ich weiß nicht, woher du diese Information haben solltest. das würde mich sehr interessieren. Nee, aber wir sind, also ich würde mal sagen, jede Mannschaft hat so ihren Ruf. Ja, es ist ja so. Und ich glaube, wir haben schon diesen Ruf. Und vielleicht auch nicht ganz so unrecht.
Das hast du schön formuliert jetzt.
Also, du, die Kandersieger gegen Rosengarten muss man halt auch feiern, ne?
Ja, natürlich.
Genau. Nee, also wir natürlich trinken wir nach dem Spiel gerne mal ein Bierchen und sitzen halt da auch zusammen. Und ja, wir haben da auch in Bensheim so einen, ja, ich will es nicht Club nennen, weil das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, so ein Keller, Fantasy Night heißt der, so hört sich das auch an, so wie er ist. Genau, und da sind wir auch gerne mal für einen Absacker. Aber ja, ich finde halt, es muss halt immer ein guter Ausgleich halt sein aus beiden. Also ich bin halt nicht nur da, um mir dann Gaudi zu machen, um da halt einfach nur Party zu machen, sondern es muss auch was zu feiern geben. Also nach einer Niederlage wirst du mich eigentlich nie im Club irgendwo sehen oder irgendwo unterwegs sehen. Da bin ich auch einfach selber, keine Ahnung, zu ehrgeizig, als dass ich sagen würde, ja okay, lass trotzdem weggehen. Sondern wenn wir weggehen, gibt es auch was zu feiern. Und wenn wir oft was zu feiern haben, dann ist das leider so.
Jetzt hast du den Play-off-Modus angesprochen. Wie zufrieden bist du damit? Oder hättest du lieber eine ganz normale Bundesliga-Saison gespielt?
Oh, ich finde es echt super schwierig. Also ich habe das immer so ein bisschen von Anfang an mit dem Basketball verglichen, noch bevor es losging, weil das ist ja in den USA, also ich verfolge sehr gern Basketball in der NBA und das ist ja bei denen auch der Modus. Und da habe ich halt so gemerkt, okay, die Regular Season, das interessiert halt keine Sau. Also da brauche ich mir nicht um 3 Uhr morgens einen Wecker zu stellen, um Lakers gegen Warriors zu gucken, weil ich denke so, oh, das wird ein Megaspiel, sondern am Ende spielen da Leute, die habe ich noch nie gesehen. So, und so die du eigentlich sehen willst, sind wahrscheinlich nicht mehr mitgefahren oder keine Ahnung was, sondern werden dann geschont, weil das Spiel eigentlich niemanden interessiert. Und ich hatte die Befürchtung, dass es jetzt bei uns auch so werden würde. Jetzt ist halt noch relativ früh in der Saison. Aber ich glaube, dass es sich so ein bisschen, nicht so extrem, aber so ein bisschen in die Richtung bewegt, dass man jetzt sagt, okay, ob du jetzt nur Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster wirst, ist halt wurscht. Weil ob du jetzt gegen Zwickau spielst, ob du gegen Oldenburg spielst, gegen Metzing, gegen Blomberg, das ist im Endeffekt egal. Du willst nicht Siebter oder Achter werden, dass du nicht gegen Dortmund und nicht gegen Ludwigsburg spielen musst. Ich glaube, dass die sich schon da oben absetzen werden. Das ist klar, aber alles im Mittelfeld ist eigentlich total egal. Und deswegen finde ich, nimmt das ein bisschen Spannung aus der regulären Saison raus, weil jetzt zum Beispiel hat Dortmund gegen Ludwigsburg gewonnen und das wäre eigentlich schon fast eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf gewesen, dass du sagst, okay, wenn Dortmund jetzt das Programm so souverän jetzt weiterfährt, dann werden die Deutscher Meister. Aber jetzt, wie das so ist, kommt es auch nochmal drauf an, okay, wenn dann die Playoff-Runde losgeht, wer hat noch wie viel fitte Leute, weil das ist echt eine lange Saison bis dahin. Wer kann zu dem Zeitpunkt wirklich performen? Und ich glaube, dass die Playoff-Spiele super geil werden. Also ich glaube, dass es wirklich cool wird, die Leute in die Halle kommen und dass es auch echt nochmal was mit einem besonderen Charakter wird. Aber halt alles bis dahin ist dann halt irgendwie ein bisschen verblasst und das finde ich halt super schade.
Also meinst du auch, dass Ludwigsburg so ein bisschen taktiert hat, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt haben wir noch die Champions League, jetzt machen wir da ein bisschen langsamer bei der Bundesliga-Saison und fokussieren uns
noch... Ja, was heißt taktieren? Natürlich willst du jedes Spiel gewinnen. Ich meine, das wisst ihr selber gut, also gut genug, da brauche ich euch nichts sagen. Aber wenn du natürlich schauen musst, okay, du spielst Samstag, Sonntag Champions League, Mittwoch in der Liga, Samstag, Sonntag Champions League, dann musst du halt auch einfach gucken, wohin mit deinen Kräften. Und wenn sie halt in der Champions League auch noch weiterkommen wollen, müssen die da halt auch die Punkte holen. Und dann verkraftest du vielleicht nochmal eher so eine Niederlage, als dann zu sagen, okay, wir fliegen in der Champions League dann in der Gruppenphase raus. So, und dann musst du natürlich schon gucken, die haben einen riesengroßen Kader, ja, aber wie haushaltest du mit den Kräften, dass du einfach gut durch die Saison kommst? Und ich glaube, das geht ihnen speziell so, weil sie halt jetzt einfach die ganze Saison Champions League haben, aber es wird auch den Mannschaften gehen, die Euroleague spielen ab Januar, Februar. Ich glaube, bei denen wird es genau dasselbe Ding sein.
Aber jetzt habt ihr erst 4 Spiele gemacht, also und es ist schon, ich glaube, 3 Monate ist die Saison. Ist das jetzt... Für mich wäre das immer so, ja, jetzt muss ich mehr trainieren und weniger spielen. Also das macht mir mehr Spaß, ein Spiel zu spielen, als zu trainieren. Wie ist das für dich?
Ja, ich glaube, da denken wir relativ ähnlich. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Also die besten Monate für mich letzte Saison waren tatsächlich Januar, Februar, weil du spielst am Mittwoch Liga, am Wochenende fliegst du irgendwo hin oder hast Euroleague. Und das waren 2 Monate Paradies. Du hast eigentlich nur Abschlusstraining, wo du 6 gegen 6 Abwehr und Angriff spielst und das war echt so, wo ich sage, mega, daran könnte ich mich gewöhnen. So. Also das war schon wirklich cool, weil natürlich, wenn du ein freies Wochenende hast, dann brauchst du nicht denken, dass du eine schöne, entspannte Woche hast, sondern dann wird dann halt auch dementsprechend trainiert ohne Abschlusstraining und dann wird auch da reingefetzt. Mag keiner, denke ich, ist relativ klar. Natürlich freut man sich über ein freies Wochenende, ist immer schön, auch mal Möglichkeiten zu haben, die Familie zu besuchen oder irgendwo hinzufahren, das ist auch nicht verkehrt. Aber die Trainingswoche ist dann natürlich nicht ganz so angenehm. Deswegen gehe ich da schon mit deiner Meinung gut mit.
Du spielst in Bensheim und lebst meines Wissensstandes in Mannheim. Wie kommt es dazu?
Ich habe ja in Neckarsulm davor gespielt und Neckarsulm ist ja sehr kleinstädtisch, würde ich mal sagen. Also es ist, da geht nicht viel. Wenn da mal jede Stunde ein Bus fährt, ist das schon wirklich, ist das schon top. Genau, und dann bin ich nach Bensheim gewechselt und dachte, okay, kann ich nicht nochmal haben. Das waren jetzt 3 Jahre, war jetzt schön, hatte ich jetzt meine Ruhe. Aber ich brauche auch wieder ein bisschen Großstadt, weil ich habe in Leipzig gespielt, bin in Magdeburg geboren, sind jetzt nicht die Weltmetropolen, aber sind jetzt schon Weltmetropolen, ja. Ich wollte jetzt nicht schon wieder verwendet werden, aber es sind super schöne Städte, aber keine Weltmetropolen. So, ich glaube, so können wir uns darauf einigen. Genau, und dann wollte ich einfach wieder ein bisschen mehr Stadtleben auch haben. Und das habe ich hier in Mannheim, ich studiere in Heidelberg auch, also ich bin so ein bisschen in so einem Dreieck unterwegs. Wo das ganz gut passt, einfach nur, weil in Heidelberg die Mietpreise so sind, dass ich mir davon 2 Wohnungen in Mannheim leisten könnte. Deswegen ja, habe ich das so gewählt und ich bin damit auch super zufrieden. Fahr 25 Minuten ins Training, ist auch ganz gut, kann man Mama anrufen oder Papa, das passt im Auto immer perfekt. Genau, deswegen bin ich so mit dem, wie es gerade ist, ziemlich happy, ja.
Ich wollte schon sagen, warum bist du nicht nach Heidelberg gezogen? Das ist doch die viel schönere Stadt als Mannheim. Aber wenn du, wie du schon sagst, also die Mietpreise in Heidelberg sind nicht bezahlbar.
Ja. Nee.
Nur also in WG,
ja, wahrscheinlich
dann
schon. Aber dann für so, ja, Einzimmerwohnung, 20 Quadratmeter. Oder so machst du, dann bist du in der Küche und dann machst du so, bist du im Badezimmer.
Kurze Wege.
Aber wo geht ihr denn feiern? Auch mal in Mannheim oder doch lieber in Heidelberg?
Nee, eigentlich sind wir immer in Bensheim, weil du musst ja beachten, du musst ja auch wieder zurückfahren. Und das kann dann meistens keiner mehr von uns. Und dann bleiben wir einfach in Bensheim und ich übernachte dann dort und bleib dann dort die Nacht bei irgendwem aus der Mannschaft. Vor allem am nächsten Morgen nach einem guten Frühstück wieder zurück.
Nach einem guten morgendlichen Lauf und dann frühstücken und dann wärst du in der Tür, würdest du sagen.
Das hat sie, jetzt,
das
war,
erwähnt,
hat sie ja vorausgesetzt, das dass die Leute das wissen, dass sie natürlich erst laufen geht. Genau. Und dann, ja, natürlich.
Ja, ja. Genau.
Christian.
Ja, wir haben schon sehr viel abgehakt. Jetzt zum Pokal. Ja. Ist da euer Ziel, ins Final Four zu kommen?
Jo, auf jeden Fall.
Geschlossene Frage, ja, nein. Ja.
Also, jetzt spielt ihr jetzt nicht gerade gegen eine Zweitligamannschaft, die ihr abschießen könnt, so wie Rosengarten, aber jetzt ist halt, spielt ihr gegen den amtierenden Pokalsieger mit Metzingen. Wie groß sind da die Chancen?
Sagen, ohne dass mir das jetzt falsch ausgelegt wird wieder, ja, auf jeden Fall wollen wir ins Final Four. Ja, wir haben, also ich glaube, wenn du das mal erlebt hast, das haben jetzt viele von uns in der Mannschaft, weil wir waren dann halt schon im ersten Jahr mit dabei, dann willst du da auf jeden Fall nochmal hin. Ich besonders, glaube ich auch, weil ich beim letzten Mal nicht spielen konnte. Da hatte ich was mit dem Knie und bin zwar mit eingelaufen, habe mich mit warm gemacht, aber konnte dann nicht spielen. Und wenn du das so erlebt hast, was da für eine Stimmung ist und was da dann auch mit der Mannschaft passiert ist auf dem Feld, dann will ich das auf jeden Fall auch selber mal hautnah so erleben. Ja, jetzt haben wir mit Metzingen einen Gegner, der ja amtierender Pokalsieger ist. Ich hoffe, dass sie ja einfach sagen, so, Pokal haben wir schon, reicht. Nein, werden sie natürlich nicht machen, aber ich hätte weniger gern Ludwigsburg und Dortmund gehabt. Das Wichtigste war sowieso, dass wir ein Heimspiel haben. Dann hätte jeder, fast jeder, kommen können. Aber ich denke, dass das ein gutes Los ist. Jetzt nicht, dass ich sage, es werden wir gewinnen auf jeden Fall, aber es ist machbar. Sonst, wenn ich so andere Mannschaften sehe, zum Beispiel, wo waren wir gewesen, als das ausgelost wurde? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir irgendwo an einem Platz, wo auch andere Mannschaften waren. Und dann kam das Los raus und dann wurde Bietigheim zugelost und dann war nein, also Ludwigsburg jetzt. Genau, und das wäre das absolute Horrorlos gewesen, aber mit allem anderen, denke ich, kann man sich ganz gut arrangieren. Und ja, wir wollen zu Hause einfach da ein ordentliches Ding abfackeln und da das wieder schaffen. Ich meine, das war gegen Dortmund vor 2 Jahren auch zu Hause gewesen. Und wenn wir das nochmal möglich machen könnten, auch mit den Fans, was da ja vor 2 Jahren in Stuttgart los war, die ganze Kurve da voll mit roten T-Shirts, mit Leuten in Rot, dass wir das denen auch einfach nochmal ja, zurückgeben können. Das wär schon echt cool.
Und dann direkt in den Ferienflieger danach, nach dem Pokalsieg nach Malle.
Schön wär's. Das ist halt leider mitten in der Saison. Deswegen ist das echt nicht mehr machbar. Früher war das echt super, da war das der Saisonabschluss und dann konnten alle direkt danach Tasche direkt mitnehmen, auf geht's auf die Insel. Aber jetzt hast du halt die Woche danach direkt wieder ein Ligaspiel.
Aber jetzt sagst du schon, dass Metzingen eine Mannschaft ist, die euch liegen könnte oder euch liegt, damit man das gewinnen kann, das Spiel.
Ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Also ich glaube, Metzingen ist eine Mannschaft, wo du nicht sagst, okay, wird unmöglich heute. Also natürlich, ich meine, die haben auch vor allem auch gezeigt im Pokal. Also ich meine, wer Ludwigsburg, die so lange auch ungeschlagen waren, die so lange da auch dominierend sind, jetzt auch in der Liga und auch im Pokal international, auch im Champions League Halbfinale waren letzte Saison, wer die so auch eindeutig in meinen Augen schlagen kann, der hat schon ordentlich was im Kessel. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, dass wir bisher immer gut gegen Metzingen gespielt haben, viele gute Spiele auch hatten und dass wir da durchaus eine Chance haben, das zu schaffen.
Inwieweit beobachtest du die Frauenhandball-Nationalmannschaft und wie schätzt du momentan die Leistungsfähigkeit der Mannschaft ein?
Also ich beobachte sie auf jeden Fall. Hm. Klar, schaue jedes Spiel auch alleine, weil da auch Mitspielerinnen aus meiner Mannschaft auch mit dabei sind, wie Amelie Berger, Nina Engel, auch die, wo ich natürlich schaue, wie es bei denen auch läuft, weil mich das interessiert. Und so ein internationaler Frauenhandball finde ich immer super spannend, super interessant anzusehen. Und ich glaube, dass Markus da einfach auf einem Weg ist, halt den Frauenhandball modern, attraktiv machen zu wollen auch, was von uns in der Bundesliga vielleicht nicht so viele Mannschaften auch schon so verinnerlicht haben, so dieses SC Magdeburg-Style, 1-gegen-1, Isolation, hohe Abwehr, auf Ballgewinne gehen. Das ist so das, was er so versucht, gerade als Spielphilosophie reinzubringen. Und ich glaube, dass das auf kurz oder lang schon auch international Erfolg haben wird. Das braucht einfach, weil es niemand von oder viele von den Spielerinnen nicht gewohnt sind, um das einfach reinzukriegen. Ich meine, stell dir vor, du bist halt immer in deinem Verein, spielst eine defensive 6-0, und dann auf einmal kommst du in die Nationalmannschaft und bist da bei 9 Meter aktiv und im Ballgewinne und klauen und dies, das. Das braucht einfach, bis es so drin ist. Aber ich glaube, dass er auch die Spielerin dazu hat. Ich finde, wir haben super, super gute Spielerinnen im Kader, die jetzt auch viele Champions-League-Erfahrungen haben, Euroleague-Erfahrungen haben. Und deswegen denke ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Auch die anderen Mannschaften sieht man jetzt bei Norwegen, bei Frankreich, bei Dänemark sind im Umbruch, haben viele junge Spieler, viele talentierte Spielerinnen auch. Und ich denke, dass wir das auch gut nutzen können, um da jetzt auch einfach anzugreifen, da unsere eigene Chance zu sehen. Und jetzt habe ich ja schon wieder gehört, Medaillenhoffnung, Medaillenträume jetzt für die anstehende EM. Damit sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? Wisst ihr selber, glaube ich, auch ganz gut, wenn da so eine Erwartung direkt rausgehauen wird. Aber ich sehe das. Also wenn man mal ein bisschen mehr Glück hat im Viertelfinale und da nicht dann immer dieses entscheidende Spiel hat, wo dann auf einmal der Kopf angeht und dann nichts mehr läuft, dann sehe ich das als realistisch. Also ich finde, wir haben genug Spielerinnen auf internationalem, sehr gutem Niveau, die das schaffen können.
Du hast es gerade angesprochen, der Kopf. Und wir wissen ja, dass gerade in diesen engen, knappen Spielen der Kopf oftmals entscheidet, welche Entscheidung ich treffe. Siehst du das als das Hauptproblem an, dass vielleicht die Spielerinnen nicht zu 100% vielleicht von sich überzeugt sind? Oder was glaubst du, könnten die Punkte sein, um den nächsten Schritt zu machen, ins Halbfinale oder in den Halbfinale von Großturnieren zu kommen?
Boah, ich kann mir das echt schwierig erklären. Hm. Also, weil es ist wirklich immer so, du verfolgst die Mannschaft ja auch schon, das ist ja ein Ding seit Jahren halt auch schon, dass du siehst, okay, Vorrunde läuft super. Auch so natürlich auch gegen Gegner, die du schlagen musst, aber auch gegen Gegner, wo du sagst, okay, kannst du gewinnen, musst du aber nicht. Ich habe es extra so ausgedrückt, ne?
Du hast jetzt nicht Olympia gemeint mit Südkorea im ersten Spiel, oder?
Nee, das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Nee, aber du merkst schon so, dass da alles super läuft und du bist da in einem Flow und das läuft, das ist alles gut. Und dann auf einmal kommt dieses K.O.-Spiel und ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass es halt so ein bisschen deutsch ist. Also wenn ich zum Beispiel, so jetzt, Matthias Gitzel in einem Podcast höre, der halt sagt, okay, das sind die Spiele, wo ich am meisten drauf hinarbeite, wo ich Bock habe, wo ich aufstehe und echt, das kribbelt in meinen Fingern und ich gehe da raus und zeige allen, dass ich der Beste bin, den es gibt. Mhm. So, wenn du das halt hörst und dann halt so ein bisschen so diese deutsche Mentalität dagegen, so hoffentlich macht man nichts falsch und hoffentlich gewinnen wir das und so immer so ein bisschen dieses Vorsichtige und nicht so dieses, okay, mit breiter Brust vorangehen und sagen, hier sind wir und jetzt zeigen wir euch mal, wo der Hase lang läuft, so. Das ist halt so dieses, was ich halt sehe, einfach so ein großes Mentalitätsding, weil ich finde, wir sind qualitativ, sind wir da definitiv weit oben auch. Wir haben Spielerinnen, die sind technisch super ausgebildet, die haben das Tempo, haben das Spielverständnis und alles, was du eigentlich brauchst. Aber dann halt so dieser Moment so zu sagen, okay, ey, ich schieße euch jetzt 10 Buden rein, egal was passiert. So, ich weiß es ja auch von mir selber. Also deswegen kann ich mich da, glaube ich, relativ gut auch da hineinversetzen. Es ist halt immer so ein bisschen so dieses Vorsichtigsein und so dieses nicht Angst haben. Ich glaube, Angst ist übertrieben, aber halt so sehr, sehr viel Respekt auch vor dem Spiel, vor dem Gegner, vor der Situation haben. Und das kommt natürlich vor allem dann, wenn du dann halt die Pistole quasi auf der Brust hast und es dann quasi darum geht, du kommst weiter oder du scheidest aus.
Das sind ja genau die Unterschiede zwischen gut dann und sehr gut. Hast du da eine Idee, wie man das, deswegen, wenn ich das richtig raushöre, die Qualität ist da, um mit den Top-Nationen mitzuhalten. In den entscheidenden Phasen ist dann vielleicht der Kopf nicht in der richtigen Einstellung. Hast du da eine Idee, eine Lösung, wie man das angehen könnte?
Ja, das war jetzt die Idee vom DHB mit dem neuen Modus. Also, dass sie halt quasi den Spielerinnen, die halt in der Bundesliga sind, nicht die, die halt jetzt international spielen, sondern halt jetzt in der Bundesliga, die Möglichkeit geben, mehr Entscheidungsspiele zu haben und mehr auch diese Situation zu haben, in die Situation zu kommen. Okay, du bist jetzt in diesem Entscheidungsspiel und das musst du jetzt gewinnen. Natürlich ist das auf einer anderen Ebene wie international, wenn du bei einer EM, bei einer WM, bei Olympia bist. Aber halt einfach, um auch diese Praxis auch zu geben, weil wenn du es halt sonst nie hast, du bist halt in der Bundesliga unterwegs und dann, ob du jetzt halt dieses Spiel gewinnst oder nicht, oder weißt du, das sind halt so, nicht so diese Entscheidungsspiele, die du halt hast, außer du bist jetzt zum Beispiel im Pokal unterwegs und spielst da Pokalfinale, was weiß ich, aber halt da den Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, auch solche Situationen auch vor der Brust zu haben und die meistern zu müssen, ich glaube, das ist das, was der DHB dadurch versucht hat, durch diese Modusänderung quasi. Und sonst halt glaube ich einfach, ist es ein großes Ding, mentale Arbeit. Also ich glaube, das kommt allen irgendwie aus den Ohren raus, aber halt einfach sich darauf einzustellen, was halt passiert. Weil ich bin auch ein großer Fan davon, okay, was könnte denn als schlimmstes Szenario passieren? Also ich denke immer danach, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und dann denkst du so drüber nach, okay, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich denke. Oder das ist, okay, mein schlimmstes Szenario ist, ich verwerfe den letzten Ball bei einer WM, so beim WM-Finale. So, und dann haben wir deswegen verloren und keine Ahnung was. So, natürlich ist das super schlimm, aber was ist denn 3 Jahre danach, 4 Jahre danach? Bist du nicht weg vom Fenster. So, das Leben geht dann ganz normal weiter und das tut natürlich weh und ist super scheiße, aber du bist genau derselbe Mensch, der du sonst halt auch davor gewesen bist, so, weißt du, das ist so immer so, es gibt so viel schlimmere Sachen und das versuche ich mir selber auch irgendwie in den Kopf zu rufen, dass es halt nur Handball ist am Ende des Tages und das ist halt das, worauf wir Bock haben, was uns Spaß macht eigentlich und oft verrennt man sich in so eine Situation, was eigentlich gar nicht nötig ist, so, das ist selber leicht gesagt so, aber ich glaube, da versucht man sich immer da darüber Gedanken zu machen, dass es eigentlich noch viel schlimmere Sachen gibt.
Man überhöht das, ne? Also ich gebe dir vollkommen, deswegen finde ich das super interessant. Du hast Gitzel angesprochen, der diesen Gedanken, glaube ich, gar nicht aufkommen lässt. Da gibt es gar keine Fragen und Diskussionen. Ich weiß nicht, Christian, wie siehst du es? Du hast ja auch viele dieser Spiele mit Kiel und Nationalmannschaft erlebt.
Ja, aber guck mal, jetzt hat man mit Südkorea gleich das erste Spiel verloren. Klar ist da die Brust nicht so breit, wie sie eigentlich sein sollte. Hätte man das vielleicht das erste Spiel mit 10 oder mit 15 gewonnen, dann wäre das Turnier ganz anders verlaufen. Und dann Matthias Gitzel hat die letzten 50 oder 100 Länderspiele nicht verloren. Also klar hat er eine andere Brust als jetzt einer, der vielleicht jedes dritte Länderspiel nur gewinnt. Also
ja gut, aber er ist auch einer, der auch in die Situation reingeht, ohne zu überlegen, ob das schief gehen könnte oder nicht. Also ich finde das eine super, super spannende Ansicht, weil darum geht's. Handball spielen auf einem guten Niveau, ich glaube, das können viele. Aber mit der Einstellung, und ich sage mal, das ist die Problematik manchmal im Mannschaftssport, dass man in diesen Situationen, wo es drauf ankommt, sich auch schnell verstecken kann. Ne? Oder die Verantwortung zu übernehmen über die Aktion. Ne? Schmeiße ich den Ball, hohes Risiko dahin oder wie auch immer. Ich glaube, das sind genau die Unterschiede, ob Mannschaften dann am Ende mit einem Tor gewinnen oder nicht. Und da sehe ich nicht immer unbedingt, weil dann ab und zu von Glück gesprochen wird, sondern man erzwingt einfach den Erfolg. Und das ist auch eine Frage der Mentalität. Also deswegen finde ich das ein wichtiger Ansatz.
Ja, ich finde auch auf jeden Fall halt einfach so dieses im Kopf haben, okay, also ich werde dieses 1-gegen-1 jetzt spielen und ich werde das gewinnen.
Genau.
Es ist nicht so dieses, okay, und was ist, wenn das passiert, ja, und was ist, wenn das passiert, sondern dieses, okay, ich gehe in die Situation rein und ich bin fest davon überzeugt, weil ich fest von mir überzeugt bin, dass ich das packe und dass ich den Ball im Tor unterbringe oder meinen Mitspieler anspiele oder sonst was. Und das ist sowas, was ich echt super beeindruckend finde, weil ich das auch selber auf mich manchmal echt super gern hätte, weil ich finde es so schwierig irgendwie, das auch selber sich in den Kopf zu rufen. Natürlich weißt du theoretisch, wie es sein muss und du weißt, okay, ich muss in dieses 1-gegen-1 gehen und ich muss davon überzeugt sein, dass ich das gewinne oder ich muss jetzt diesen Ball nehmen und ich muss davon überzeugt sein, dass ich ihn reinmache. Aber das wirklich reinzukriegen, das ist nichts, was du so von einem auf den anderen Tag schaffst oder weil du mal einen Podcast hörst und weißt, wie es jetzt läuft, sondern das ist so wirklich was du dir halt über Jahre hinweg, über Spiele hinweg, Trainings jeden Tag erarbeiten musst. Deswegen sage ich halt auch, bei den Frauen ist es halt super schwierig. Du kannst nicht sagen, okay, ihr habt ein Mentalitätsproblem, Stempel weg. So, geht nicht. Sondern das sind so Sachen, das dauert so lang, das ist so ein langwieriger Prozess, bis du wirklich auch in dir selber auch so das selber entdeckt und geweckt hast, dass du nicht einfach sagen kannst, es ist von einem auf den anderen Tag gegessen. So, deswegen finde ich auch, natürlich ist es die eine Sache, ja, okay, wir müssen jetzt mal es schaffen, in ein Halbfinale zu kommen, wir müssen jetzt mal schaffen, die Medaillen anzugreifen. Aber ich finde, manchmal sind wir auch einfach zu hart mit der Nationalmannschaft, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ja. Aber das ist halt einfach ein Prozess, der dauert super, super lang und das wissen viele gar nicht, wie viel sich dann auch im Kopf von so einem Sportler abspielt und was da alles noch im Hintergrund läuft. Natürlich siehst du auf dem Spielfeld nur, okay, die verlieren schon wieder, okay, scheiße, daran messen die Leute im Endeffekt den Erfolg. Aber ich finde, das ist halt noch viel mehr, was dahinter steckt.
Also ich finde auch, du darfst während dem Spiel nicht nachdenken, was wäre, wenn ich den Wurf verwerfe, sondern du musst voll fokussiert sein auf den Wurf oder auch auf die Aktion, die du machst.
Ich finde auch die, Entschuldigung, sprich du.
Ja, weil wenn du darüber nachdenkst, dann ist diese tausendste Sekunde, die du vielleicht dann zu spät bist oder vielleicht am Tor vorbei wirfst und du hast immer einen Rucksack hinten auf, der dich unheimlich schwer macht. Du musst befreit in ein Spiel reingehen. Ich weiß, wie schwer das ist, weil es klappt. Ich glaube, auch bei uns hat es nicht immer geklappt. Es gab auch Situationen, wo wir vielleicht 10 Spiele hintereinander gewonnen haben und trotzdem haben wir uns die Gedanken gemacht, was wäre, wenn wir heute verlieren. Und diese Sache im Kopf kann man auch als Bundesligaspieler, als gestandener Bundesliga nicht immer abschalten. Die sind immer da. Nur musst du versuchen, das irgendwie auszublenden und trotzdem weiter Handball zu spielen. Weil wenn du das nicht machst, dann wird es irgendwie immer eine Abwärtsspirale gehen. Ja?
Ich glaube auch
ein Gitzel denkt nicht immer, dass er jeden Wurf reinmacht. Oder der hat auch mal eine, jetzt wo sie zum Beispiel jetzt Champions League verloren haben, da macht er sich natürlich auch Gedanken. Aber er weiß, dass es weitergeht und dass es halt das nächste Spiel wieder bei 0-0 startet und dass er da wieder 150% gibt und in sich in jeden Wurf reinhaut.
Ja, jede Aktion eigentlich wieder neu zu sehen. Ne? Ich meine, wenn du klar jetzt 5 Tore hinten bist, das Handballspiel ist so schnell, sind 5 Tore nichts. Ne? Und dann ist es eigentlich wieder die nächste Aktion, um wieder gute Atmosphäre oder gute Stimmung für sich selber zu bekommen. Ja, wenn man sich da runterziehen lässt und das ist natürlich ein Prozess, ne, den man dann im Training schon mit übt. Also das Spiel als Übung dann zu sehen, ist ein bisschen spät. Das ist halt ein Prozess, wie du es gesagt hast. Ne? Und ich glaube, das Thema Mindset, da haben wir schon noch Luft nach oben, weil die Fähigkeiten sind da. Das sehe ich genauso wie du. Und da bin ich jetzt auch beim Thema Heim-WM 2025, ist ja Deutschland Ausrichter. Also nehmen wir mal die nächsten Länderspiele und Turniere als Vorbereitung dahin. Welche Chancen und Möglichkeiten räumst du der deutschen Mannschaft ein?
Ich glaube, ich habe die größten Experten da vor mir sitzen, was Heim-WM angeht, Heimturniere angeht. Ihr wisst selber, was das, glaube ich, mit einem macht. Also, dass das einen nochmal absolut in Ekstase versetzen kann. Und ich glaube, dass das vielleicht auch genau das sein kann, was wir brauchen. Aber ich sehe das natürlich auch mit Vorsicht. Ich meine, ich weiß selber auch, vor heimischem Publikum zu spielen, du hast nochmal mehr Verantwortung. Und das kann natürlich in zwei Richtungen ausgehen. Okay, entweder du sagst, das beflügelt mich, mega geil, und jetzt geben wir richtig Gas. Oder du sagst, okay, scheiße, jetzt sind nicht die ganzen Leute, die uns zuschauen, nur vor den Fernsehern, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, in Dänemark, in Österreich, sonst was spielen, sondern jetzt stehen die hier in der Halle und gucken uns alle an. Und das sind jetzt diese ganzen Kritikerstimmen, die wir sonst hören, die sind jetzt live hier in der Halle. Und das kann dich natürlich auch so ein bisschen bedrücken und einengen. So. Ich hoffe natürlich, dass es in die positive Richtung läuft. Und denke auch, dass jetzt die letzten Jahre viel über da vorbereitet wurde, dass es ein super cooles Turnier wird. Also Deutschland sowieso als Ausrichter, das ist nicht ganz umsonst so, dass Champions League, Männer, Frauen, internationale Turniere auch hier in Deutschland ausgerichtet werden. Einfach weil es ein super Standort auch ist mit super Fans, die da ordentlich Stimmung machen. Und ja, ich denke, das ist halt noch super lang hin bis dahin. Jetzt hast du noch die EM als Vorbereitung dazu und bis dahin kann noch so super viel passieren, auch wenn du bei den anderen Mannschaften siehst, wie die Kaderstrukturen umbauen und dann kommt Trainerwechsel und was weiß ich, so super viele Sachen, die dann noch dazwischen passieren können. Aber ich glaube, dass das Turnier an sich, eine WM auch wirklich mal im eigenen Land zu spielen, auch für viele junge Spieler auch ein großes Ziel ist, ein großer Traum, was nochmal extra auch als Motivation bis dahin auch dient, noch mehr Gas zu geben.
Ich finde auch immer ganz wichtig, was die Presse daraus macht. Ja, die Presse kann dich ja auch nach einer Niederlage trotzdem positiv dastehen lassen oder auch in den Boden schreiben. Und das nimmst du ja auch mit. Und so ist ja auch die Stimmung dann in den Hallen. Ja. Wenn du immer nur Negatives hörst, dann das wird ganz wichtig sein, dass es mit das Ganze positiv aufgefasst wird und auch, wenn es mal nicht so läuft, dass trotzdem nicht Mannschaften oder Spiele runtergeschrieben werden.
Ja, finde ich, ist auch ein super wichtiger Punkt. Also ich meine, man merkt so oft, dass halt einfach das, was geschrieben wird von der Berichterstattung oder irgendein Beitrag auf Facebook, keine Ahnung was, wo dann die Handballfans dann mal drüber lesen, das ist so das, was die Meinung bildet. Ja, und dass ich glaube, viele unterschätzen das oder die Tragkraft auch von dem, was die denn da sagen, weil das ist halt so das, wo, was die Leute lesen und sich denken, oh ja, stimmt, die hatten eigentlich einen super Eindruck vom Spiel und dann schreibt irgendjemand, ja, aber Spieler XY, der war nicht gut, der hat die Mannschaft nicht gut getragen, wie ist das? Und dann denken sie sich, oh, eigentlich, wenn du es so sagst, ja. Und dann haben die ein komplett anderes Bild von dem, was sie eigentlich selber gesehen haben. Also deswegen finde ich das auch super spannend, dass da die Berichterstattung auch einen riesengroßen Teil auch mit einnimmt, in der Stimmung, ja, in der Grundstimmung an allen.
Also dass wir nicht allen Experten die Meinung so ernst und wichtig nehmen.
Es ist halt schwierig, weil manche Leute wissen es echt nicht besser. Also keine Ahnung, ich kenne super viele Leute, ich bringe da jetzt mal meinen Papa ins Spiel und mein Papa sagt halt irgendwie, ja, die Erde ist eine Scheibe, übertrieben gesagt so. Und dann viele Leute, die es halt nicht besser wissen, die gehen dann halt da rum und sagen, als wäre es ihre eigene Meinung, ja, wisst ihr eigentlich, die Erde ist eine Scheibe. So, und das ist sowas so, wo man sich wirklich denkt, so, okay, da merkt man echt wirklich, was für einen Einfluss man hat auf die Leute. Weil die denken, okay, der ist ein Experte, der wird es schon wissen. Und die sagen dann genau dieselbe Meinung auch, weil die es halt selber nicht besser wissen. Natürlich auch wir als Handballer, wir wissen, ja, okay, irgendwie ist das Quatsch, was der sagt. Oder können das besser einordnen. Aber so Leute, die das nicht so gut können, da ist es schon das Nonplusultra dieser Meinung. Und die übernehmen sie dann selber auch gern.
Siehst du, so werden schnell Schlagzeilen gemacht. Lucy Kretschmar sagt, ihr Papa sagt, die Erde ist eine Scheibe.
Ja, Springer würde daraus bestimmt was Gutes machen. Ja,
selbstverständlich, hallo.
Ich wollte auch noch sagen, so gut war der Henning Fritz 2007 bei der WM gar nicht in Deutschland. Das hat die Presse hat ihn so hoch gejubelt.
Ja, stimmt.
Doch schön, dass ihr euch da einig seid. Vielen Dank. Das freut mich.
Ja, Henning, du musst es jetzt auch mal zum Opfer werden. Wir haben jetzt beide schon gegenseitig abgefeuert. Jetzt bist du auch
Ich nehme die Rolle gerne an, kein Problem. Lucy, dein gesamtes Leben, glaube ich, ist mit Sport voll gewesen. Du hast vor dem Handball Basketball gespielt. Gibt es aus der gesamten Zeit irgendwelche Vorbilder oder welches Vorbild war deins, das dich zum Sport, erst vielleicht zum Basketball, dann zum Handball gebracht haben?
Ich fand immer Kobe Bryant sehr beeindruckend. Also das war so für mich so ein Riesensportler, einfach von der Mentalität her, von dem, was er konnte, von seinem Leistungsvermögen. Das war für mich schon immer ein großes Vorbild. Jetzt auch zu den Spielen habe ich immer so ein Unterzieh-Shirt an, wo dann so, also mit seinem Namen hinten drauf, mit seiner Nummer und vorne so ein Bild von ihm und seiner Tochter, bevor die dann gestorben sind. Also das ist schon so was, wo ich auch gern so zurückdenke. Ja, und sonst, ich weiß nicht, ich war halt wirklich schon, seitdem ich ein kleines Kind war, ich glaube mit einem halben Jahr gefühlt, Henning, du wirst es wahrscheinlich besser wissen, war ich schon in der Halle gewesen. Und natürlich bist du da direkt eingenommen. Da ist auch der SCM für mich als großes Ding auch so im Kopf gewesen, einfach weil ich da, seitdem ich geboren bin, gefühlt immer da war. Dann natürlich auch meine Oma, auch als großes Vorbild. Wobei ich sagen muss, früher habe ich mich selber einfach null für Handball interessiert. Ich meine, ich war da bei den krassesten Erlebnissen vom SCM, bei den krassesten Titeln gewesen und ich war im Turnraum und habe dort irgendwelche Purzelbäume geschlagen, weil als Kind denkst du dir so, ja, was soll ich hier eigentlich machen, das ist mir eh zu langweilig, ich gehe lieber spielen. Und das Highlight war für mich dann, wenn das Spiel eigentlich vorbei war, dass ich dann aufs Spielfeld gehen konnte und dann selber aufs Tor werfen konnte. Genau deswegen kam ich leider, bevor meine Oma gestorben ist, gar nicht so richtig so in diesen Genuss, sage ich mal, so wirklich mit ihr darüber zu sprechen und so mit ihr über ihre Erfahrungen zu sprechen, wie das so für sie war, wie der Handball früher war, wie, also so viele Fragen, die mich jetzt eigentlich super interessieren würden, die ich so gern stellen würde, da gibt es halt jetzt die Möglichkeit nicht mehr dazu, einfach weil ich früher nicht daran gedacht habe, weil das nicht so in meinem Interessensvermögen lag, da diese Fragen zu stellen. Das ist natürlich schon super schade, aber jetzt so rückblickend darauf, ist natürlich meine Oma da auch ein riesengroßes Vorbild, auch was das angeht. Und mein Papa brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Also das hat auch für mich lange gebraucht, um zu realisieren, ich glaube echt bis vor ein paar Jahren eigentlich, was für eine Strahlkraft er für den Handball auch hatte. Und es war für mich halt einfach immer Papa, ja, der spielt ganz gut Handball, der wird ganz oft von den Leuten gefeiert, das war es dann aber auch. Aber so wirklich so zu realisieren, wie viele Spieler auch ihn als Vorbild hatten, ihn als Vorbild haben und dass er einfach ein Spieler war, den es halt so zu der Zeit halt nicht gab. Das ist halt schon, hat ein bisschen gebraucht bei mir, aber jetzt so, wenn ich darauf schaue, ist schon wirklich krass. Ja.
Lucy, ich finde, das ist ein super Abschlusssatz. Vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Das letzte Wort sollst du haben. Ich glaube, wir haben viele Fragen, viele Themen besprochen. Hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest?
Nee, eigentlich nicht. Ich wollte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, ja, dass ich die Einladung bekommen habe, weil ja, ist natürlich für mich auch was Besonderes. Euch zwei kennt man noch von früher, von dem Bildschirm, da als überragender Handballer. Deswegen ist es für mich auch was besonders Schönes, jetzt mit euch da das gemacht zu haben. Genau, und Dankeschön.
Jetzt hättest du nochmal sagen können, dass du alle in die Halle kommen soll, Bensheim gegen Metzing.
Ja, genau. Mittwoch. Welches Datum ist das? Der 5.11.
Ist das der 5.? Warte mal. Ja.
Erster, zweite, dritte. Ja, Henning hat schon mit seinem.
Mittwoch der 6. ist es dann, glaube ich.
Mittwoch
der 6. Genau. November. Welche Uhrzeit, weißt du das?
Wahrscheinlich 18 Uhr.
Okay.
Das werden wir nicht mehr hinkriegen, dass wir das.
Kommt auf jeden
ich
Fall.
Ich glaube, unsere Sendung kommt danach, deswegen
okay.
Kommt die Werbung leider zu spät, aber wir drücken dir auf jeden Fall für.
Zum Final Four dann.
Zum Final Four. Genau.
Okay. Super. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg. Dankeschön. Und vielen Dank nochmal für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Dankeschön.
Ciao.
Danke euch.